Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Stunde mit Ulrike Kegler. Ihr Lebensthema: Schule verändern, Schule schön machen. Ich finde, das klingt fast ein bisschen verwegen, denn obwohl ja fast jedes Kind begierig ist aufs Lernen, sich auf den ersten Schultag freut, dem entgegenfiebert, ändert sich das ja oft ganz schnell und nicht selten wird Schulbesuch durch Notendruck und Versagensangst dann unerträglich. Aber das ist keine Zwangsläufigkeit, sagt Ulrike Kegler und setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dem etwas entgegenzusetzen. Früher als Lehrerin, dann als Schulleiterin in Jurys, die Ideen auszeichnen, jetzt im sogenannten Ruhestand schreibt sie Bücher und gibt Fortbildung. Herzlich willkommen, Deutschlandfunk Kultur, Frau Kegler. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ich habe eben gesagt, diese Kurve, ne? Also erst Freude, wissbegierig und dann irgendwann der Dämpfer. Haben Sie diese Kurve auch durchlaufen, voll Freude eingeschult und dann durch die Schuljahre gequält? Oder wie
ja,
war das bei Ihnen?
Ganz genau so. Also in der Grundschule das fleißige Mädchen. Und dann, als es dann aufs Gymnasium ging, da wurde das sehr, sehr schwierig.
Was war denn der Punkt? Wissen Sie noch, was der Punkt war?
Ja, der Punkt war, das weiß ich heute ganz genau, der Punkt war, dass ich in diesem Belehrungssetting nicht aufnehmen konnte. Eins nach dem anderen, 45 Minuten und dann, was eben das Allerschwierigste war, dass alles direkt unter Kontrolle und unter Leistungsdruck stattfand. Also ich hielt mich am Ende der Schulzeit für ja, mittelmäßig bis dumm. Also war meine Erfahrung, weil ich eben in diesem schulischen Setting, was dort damals geboten wurde, ja, da konnte ich nur durchhalten. Das war mein Hauptfach. Durchhalten.
Durchhalten als Hauptfach, das ist, finde ich, eine ganz gute Metapher und auch gut, wenn man sich eben als erwachsene Person daran erinnert und vielleicht das auch wieder abrufen kann, wenn man dann selber mit Kindern in die Schule geht oder vor Kindern als Lehrerin oder Lehrer steht. Ulrike Kegler hat später viele Jahre die erste staatliche Montessori-Schule in Potsdam geleitet. Die wurde mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Und warum schulfremde Personen mit einer Augenbinde durch die Schule geführt wurden, das Rätsel lösen wir gleich. Ulrike Kegler hat bis 2019 über 25 Jahre lang die Montessori-Gemeinschaftsschule in Potsdam geleitet. Eine Schule mit Auszeichnung und Vorbildcharakter. Und die stellen wir jetzt vielleicht am besten erstmal vor, so ein paar wichtigste Prinzipien. Ich habe da jetzt mal rausgegriffen, 1. bis 10. Klasse. Ja. Also die geht bis 10. Klasse, ist eine Gemeinschaftsschule. Das ist ja eine Besonderheit, denn je Bundesland oder Schultyp wird man entweder nach Klasse 4 oder nach Klasse 6 getrennt.
Ja, genau. Das war ja in der DDR war ja die 10-jährige Schule Standard, die Polytechnische Oberschule nannte sich die. Und die 10-jährige Schule hat mich immer fasziniert.
Warum
als System.
Denn? Warum?
Ja, weil ich denke, dass Kindheit und Jugend, das ist ein Kosmos, der zusammengehört. Und der wird eben in den meisten Bundesländern in Deutschland wird der eben aufgebrochen zu einem Zeitpunkt, wo das sehr schädlich ist. Und das hat mich als Schulstruktur enorm fasziniert. Das war auch der Grund, weshalb ich sozusagen ein Ostflüchtling geworden bin. Ich bin eben aus verhärteten, manifestierten schulischen Verhältnissen ausgebrochen. Obwohl wir ja in Berlin die 6-jährige Grundschule hatten, aber trotzdem war die Schule, an der ich war, unglaublich old-fashioned.
Ich glaube, Sie haben irgendwo mal gesagt, der Direktor habe Ihnen geantwortet auf irgendwelche Vorschläge der Veränderung. Wieso? Was wollen Sie denn? Die Schule läuft.
Ganz genau.
Die Schule läuft doch. Gut, damit haben Sie sicher nie zufrieden gegeben. Also 10 Klassen. Also 1. bis 10. schon mal zusammen.
10 Jahre,
genau so. Kein Frontalunterricht.
Wie? Ja, kein, das ist immer übertrieben. Also Frontalunterricht wird immer so auf so primitive Art gegen alles andere gestellt. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also wir brauchen natürlich Lektionen, wir brauchen auch Belehrungen. Also wir müssen nicht so tun, als wüssten die Lehrer genauso viel wie die Kinder oder sogar weniger. Das ist also ein falsches Verständnis.
Also es muss auch Einführungen geben.
Natürlich muss es Einführungen geben, aber es muss auch große, große Teile, und zwar größere Teile, muss es Selbsttätigkeit geben.
Warum denn?
Ja, weil das eben im kindlichen und im jugendlichen Organismus so angelegt ist, dass man sich bewegt, dass man neue Dinge erforscht, dass man an die Dinge selber handelnd rangeht.
Und sein eigenes Tempo vorgibt.
Und sein eigenes Tempo möglichst findet. Und das ist ja in der alten Schule, so nenne ich die, ist das nicht der Fall. Da müssen alle zur selben Zeit das Gleiche lernen und sitzen ich nenne das immer in einer Kirchenordnung. Also die Gemeinde guckt nach vorne, da ist das Lehrerpult, da wird das Wissen ausgebreitet und dahinter war dann früher die dreigliedrige Tafel. So.
Da hat sich auch in anderen Klassenzimmern schon sehr viel verändert, aber also so vom Prinzip her merke ich aber gerade, dass wahrscheinlich bei vielen jetzt auch die Kinder selbstständig und sich rumbewegen in dem im Klassenraum, das muss ja ein Lärmen sein. Und deswegen, ich habe ja erzählt, Besucher wurden mit einer Augenbinde versehen und durch ihre Schule geführt. Warum diese Augenbinde? Was sollten die merken?
Ja, weil eben, wenn man das auflöst, wenn man dieses alte Setting auflöst, dann passiert genau das Gegenteil. Also wenn man eine Atmosphäre von Selbsttätigkeit und von gegenseitiger Akzeptanz kreieren kann, dann passiert genau das Gegenteil, nämlich dass Ruhe eintritt. Ruhe tritt ja nicht ein, indem man sich vorne hinstellt und brüllt Ruhe. Das ist ja kontradiktisch, also das kann ja gar nicht funktionieren. Also wenn die Kinder oder die Jugendlichen sich bewegen können, wenn sie das Gefühl haben, ich als Person werde hier gesehen, so wie ich bin so angenommen, so wie ich bin, dann erst kann überhaupt Ruhe entstehen und nicht durch Appellation. Ja. In vielen Klassenräumen hängen ja diese Schilder, was man alles macht, wir lassen uns ausreden, wir sind still und das ist alles. Das kann man sich schenken, weil Appellation führt nicht dazu, dass sich Konstruktionen ändern.
Und wenn Besucher kamen und genau das erleben wollten, dann wurden ihnen quasi die Augen zugebunden,
nein,
damit sie mal
hören. Nein, das haben wir ein einziges Mal gemacht. Ach so, und damals hat das Reinhard Kahl dann groß in der Zeit, glaube ich, beschrieben. Da war der damalige Minister Steffen Reiche da und noch ein paar andere Menschen. Und dann haben wir gesagt, wir setzen die einfach mal in so eine Freiarbeit in der Grundschule und lassen die nur hören. Und da waren sie völlig
das hat so eingeschlagen, dass man dachte, ja. Dass man dann dachte, irgendwie, das wäre dauernd passiert. Genau. Also okay, aber mal also mit den Ohren wahrnehmen und eben wahrnehmen, die Konzentration, die Ruhe. Und zwar Ruhe bei altersgemischt, denn das Montessori-Prinzip wurde bei Ihnen angewandt und da gehen die Kinder von der ersten bis zur dritten gemeinsam in eine Klasse, sind eine Einheit. Von der vierten bis sechsten lernen sie zusammen. Dieses Prinzip der Altersmischung wird ja an vielen Schulen angewandt, inzwischen in der Eingangsstufe. Ne?
Ja.
1, 2 oder 1, 2, 3. Mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Klappt das nur mit bestimmten Kindern?
Nein, das klappt nicht mit bestimmten Kindern, das klappt nur mit bestimmten Lehrern. Mhm. Die Kinder, die sind so, wie sie sind, sind die immer in Ordnung. Natürlich verändern die sich, aber von ihren Bedürfnissen her hat sich überhaupt nichts verändert. Kinder sind auf der ganzen Welt, haben sie die und die und die Bedürfnisse, genauso Jugendliche. Mhm. Aber die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule, die sind das Entscheidende. Die bestimmen darüber, wie die Atmosphäre in der Schule ist.
Und aber ist es nicht der, ich meine die Lehrerinnen und Lehrer, gut, wir kommen noch mal ganz gesondert zu den Lehrerinnen und Lehrern, wo wir das dann vielleicht auch mal besprechen, weil ich denke gerade so an Rahmenpläne, ich meine, dass ein Kind in der dritten Klasse dann zum Übergang zur vierten lesen können muss.
Unbedingt.
Genau.
Unbedingt.
So, und wenn jetzt alle alleine so vor sich hinarbeiten, in der ersten bis dritten ist die Bandbreite ja riesig.
Also ja, das also es arbeiten nicht alle alleine vor sich hin, sondern eine gute, freie Arbeit, in der die Kinder nach ihrem individuellen Tempo arbeiten, ist für die Lehrerin oder den Lehrer extrem herausfordernd, weil ich muss sie alle im Blick haben. Ich muss genau gucken, was braucht wer, welches Material, welche Hilfestellung und so weiter. Also die arbeiten nicht vor sich hin. Wenn Sie eine Gruppe, das habe ich so oft erzählt, mit 25 Kindern haben, dann sind vielleicht 5 maximal in der Lage, so wie Sie sagen, vor sich hinzuarbeiten. Die anderen brauchen mehr oder weniger stringente Führung. Das ist ein großes Missverständnis. Bloß es sieht nicht so aus, dass alle das Gleiche zur gleichen Zeit machen, sondern sie machen sehr unterschiedliche
Dinge. Und da höre ich aber schon, und das ist ja auch, wenn man einen Blick in Klassen wirft, also eine Lehrkraft, 25 Kinder, und dann sollen davon vielleicht 20 irgendwie angeleitet werden.
Ja, es könnte besser sein, es ist aber nicht so. Aus guten Gründen. Wir wissen, was wir im Moment in Deutschland für ein Problem haben. Also wir brauchen darüber gar nicht zu spekulieren, sondern es ist, wie es ist. Und dann müssen wir halt mit der Situation so, wie sie ist, jetzt auch umgehen. Natürlich wohl wissend, dass sie auch besser sein könnte. Ja?
Also das ist erstmal, das merkt man gleich bei Ihnen. Also annehmen, was da ist.
Ja.
So, wir haben über Veränderung gesprochen, Veränderung der Kinder in Jugendlichen. Und deswegen ein ganz besonderer Punkt, und den möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal ansprechen, ist an Ihrer Schule, dass die 7. und 8. Klasse, dass es da eigentlich ganz anders aussieht. Das ist nämlich die Jugendschule.
Ja, was da gehen sie raus aus der Schule. Da hatten wir ein Grundstück, 12 Kilometer entfernt von der Schule. Und da waren sie viele Wochen im Schuljahr. Also ungefähr ein Viertel der Zeit des Schuljahres waren sie draußen und haben Landwirtschaft betrieben und große Bauprojekte gemacht.
Gar nicht in der Schule?
Und aus diesen Sachen, also aus Kochen jeden Tag für die ganze Gruppe und aus Kartoffeln anbauen und große Handwerksprojekte machen. Daraus wurden dann immer die theoretischen Ableitungen gemacht. Also was haben wir ja eigentlich gelernt? Und wie müssen wir eigentlich das Feld aufbauen, damit auch möglichst viel wächst? Das sind ja hochtheoretische Zusammenhänge, die man daraus gut ableiten kann.
Warum 7. und 8. Klasse?
Weil das die schwierigste Phase ist, nämlich der Umbruch von der Kindheit zur Jugend. Und da passiert ja nochmal ganz, ganz viel, also auch neuropsychologisch und physiologisch. Das Gehirn baut sich nochmal um und wie man sagt, also ist da auch nochmal Platz, um Altes auszuräumen, Erfahrungen aus der Kindheit und nochmal Neues aufzubauen. Also Selbstwert auch aufzubauen, Selbstausdruck zu ermöglichen und was ja die sensible Phase in dem Alter ist, sind die Peers, also die Gleichaltrigen. Da will man in die Schule, um seine Freunde zu treffen. Das ist der Hauptansatz.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Ulrike Kegler, die das eben auch alles ausprobiert hat an ihrer Schule, eben an der Schule, gemeinsam mit dem großen Team natürlich, der Montessori-Schule in Potsdam. Bildung ist Beziehung. Das ist einer der Leitgedanken von Ulrike Kegler. Was heißt das jetzt genau für Lehrerinnen und Lehrer? Jeder von uns erinnert sich ja wahrscheinlich an bestimmte Lehrerinnen und Lehrer. Also entweder, weil die einem die Augen geöffnet haben, weil die ein Interesse geweckt haben, oder weil sie im Gegenteil endgültig den Spaß und das Lernen, also den Spaß am Lernen eigentlich ausgetrieben, dass Schule dann irgendwie nur noch Katastrophe war. Frau Kegler, ist das damit gemeint? Also Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrer, wenn Sie sagen, Bildung ist Beziehung?
Ja, natürlich. Die Erwachsenen sind ja für alles verantwortlich in der Schule.
Erwachsene sind für alles verantwortlich. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt, dass wir die Haltung haben, die da sind, sind die Richtigen. Ihr seid jetzt hier und das heißt, ihr könnt auch hier bleiben, wenn nicht was ganz Fürchterliches passiert. Wir werden alles tun, dass ihr hier zu einem guten Ende kommt und wir sind zufrieden, dass ihr da seid. Wir freuen uns über euch.
Aber was heißt das? Ich bin dafür als Lehrerin verantwortlich. Also ich kann ja nicht mehr machen als anbieten.
Ja, man kann schon viel mehr machen als nur anbieten. Man kann auch Konflikte lösen, die ja unweigerlich entstehen. Mhm. Also nur ein Angebot zu machen, das, was also der Rahmenlehrplan vorgibt, und das anzubieten, das ist das eine. Das andere ist, die unbedingt auftauchenden Probleme zu lösen.
Ja.
Und das wird in vielen Fällen dem einzelnen Lehrer und seiner Kompetenz beziehungsweise Nichtkompetenz überlassen. Und das geht nicht.
Das heißt also, es geht weit darüber hinaus, als für sein Fach zuständig zu sein, als theoretisches Wissen zu vermitteln oder das Klassenziel zu erreichen. Was liegt alles in meiner Verantwortung?
Das wissen wir ja alle, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die sich für uns interessiert haben als Menschen, dass die beliebten Lehrer sind, beliebt in einem positiven Sinne. Also das Klassenziel zu erreichen ist immer eine wichtige Aufgabe, aber das kann nur gelingen, wenn die Beziehungen unter den Erwachsenen einerseits und zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen, wenn die auf eine gute Stufe gehoben worden sind. Sonst brauchen wir unglaublich viel Energie, um gegeneinander oft das durchzusetzen. Und das ist das, was im Lehrerberuf eben zu diesen vielen Burnouts und Knockouts und was nicht alles führt, dass jeder alleine, dass es nur ein einziges Kämpfen gegen Widerstände ist. Und das muss man auflösen, wenn man die Schule entwickeln will.
Sie haben eben auch gesagt, also vor allem betont, Lehrer alleine. Also Sie sagen auf der einen Seite, die Erwachsenen an der Schule sind verantwortlich für den Schulerfolg. So. Ja. Aber nicht jeder alleine als Einzelkämpfer, sondern?
Sondern also als Gruppe, als ganz gesamtes Kollegium, als
Das heißt, man tauscht sich ständig aus?
Man tauscht sich ständig aus und man ist nicht alleine mit seiner Klasse, also allein dieser alte Begriff Klasse. Mit seiner Gruppe ist man nicht alleine, sondern man kennt die ganze Schule und man fühlt sich an jedem Ort in der Schule verantwortlich. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, das hinzubekommen.
Ich habe gelesen, dass es in Potsdam an ihrer ehemaligen Schule Dörfer
ja,
gibt.
Ja, dazu was braucht ist, was man ja Dorf? Bestimmte, ein Dorf war dann ein Flur, in dem Schülerinnen von der 1. bis zur 10. Klasse untergebracht waren in ihren Räumen, die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch. Und die hatten immer Verantwortung für einen Fachraum, also Fachraum, Kunst, Naturwissenschaften, Musik und so weiter. Die fühlten sich für diesen reinen Raum verantwortlich, der eben auf diesem Flur war. Und das nannten wir dann Dorf. Und die trafen sich eben auch regelmäßig, um über Entwicklungsmöglichkeiten und anstehende Projekte und vielleicht auch Probleme miteinander zu reden.
Treffen sich regelmäßig, das heißt ja dann noch mehr Arbeit, oder? Mehr Arbeit, wo Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon zusammenbrechen.
Ja, das ist ja, also dieses Zusammenbrechen und diese Mehrbelastung, das kann man wirklich nicht mehr hören. Das muss ich mal so sagen. Mhm. Ja, es ist so selbstgemacht. Natürlich sind die Kinder mit Problemen belastet. Aber die ganze Schulstruktur, so wie sie aufgebaut ist, ist so enervierend für jeden Einzelnen, dass man dann auch wirklich damit nicht mehr fertig wird. Aber in dem Moment, wo man partizipativ an Problemen arbeitet und an Entwicklungen, wo man gemeinsam große Projekte in Angriff nimmt und wo man auch weiß, das ist nicht nur mein Problem mit Schüler XY und mit dem und dem Umstand hier an der
Schule.
Also
die anderen stehen hinter mir sozusagen,
ja,
wir machen das gemeinsam.
Wo dieses aufgehoben wird, dieses Alleinkämpfertum, in dem Moment kann sich die Schule überhaupt erst entwickeln. Mhm.
Ich habe bei Ihnen gelesen, Empathie und pädagogische Eignung stehen jetzt im Vordergrund. Das ist natürlich richtig und jeder würde da drei Ausrufezeichen hintermachen. Aber unsere Situation, die momentane, ist ja geprägt durch katastrophalen Lehrerinnenmangel.
Ja.
Ja, also wenn ich da jetzt pädagogische Eignung, ich meine, sind Ihre Überlegungen vielleicht mehr was für bessere Zeiten, habe ich so gedacht.
Nein, also wir hatten ja nun wirklich extrem schlechte Zeiten. In Brandenburg wurde jede zweite Schule geschlossen, weil es keine Kinder mehr gab. Die Lehrer hatten aber feste Verträge und wurden einfach der Schule zugewiesen. Lehrer, die null Interesse an einer anderen Pädagogik hatten. Und das ist genauso oft schiefgegangen, wie es auch geglückt ist. Es gab genauso oft Überraschungen, dass Lehrerinnen oder Lehrer plötzlich merkten, die Schule kann ja auch ganz anders sein. Das kann ja Freude machen. Das muss ja nicht Kampf und Widerstand und autoritäres Gehabe sein, sondern hier kann ja auch Gemeinschaft passieren. Und genauso oft ist es auch schiefgegangen, dass Lehrerinnen oder Lehrer sich nicht an dieses System anpassen wollten und ihren alten Stiefel durchziehen wollten. Da waren dann auch oft die Eltern im Hintergrund und haben freundlich, aber bestimmt auf ihre Ambitionen hingewiesen, weshalb sie ihr Kind vielleicht morgens durch die ganze Stadt fahren, um eine andere Schule zu haben.
Ah ja, denn also Lehrer, Eltern spielen auch noch eine Rolle, genau. Was die großen Stichworte, die wir jetzt zu bewältigen oder die großen Herausforderungen der Schule, Quereinsteiger, eben Digitalisierung, Migration.
Ja.
Oder? Die drei Stichworte, auf jeden Fall fallen uns wahrscheinlich noch mehr ein, aber das sind, glaube ich, so die Hauptherausforderungen. Und Sie sagen, das sind Chancen.
Also Quereinsteiger kann man genau wie bei Lehrerinnen und Lehrern, die eben ein Studium hatten und Lehramt studiert haben, kann man genauso sagen, da gibt es die Ambitionierten und wirklich den Sinn von Pädagogik Verstehenden. Und dann gibt es die, die denken, Lehrer sein ist vormittags Recht haben, nachmittags frei und ein gesichertes Beamtengehalt. Das hat man ja untersucht, dass das eben auch ein großer Teil ist. Also nicht der größte, aber ein durchaus massiv behindernder Teil von Lehrerinnen und Lehrern, die genau aus diesem Grunde diesen Beruf wählen. Also das ist, da sehe ich Chancen, genau wie Risiken. Und ich finde, es gibt ja auch ganz gute Programme, um Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die wir ja nun dringend benötigen, auch in die Schule zu integrieren.
Migration ist eins dieser Stichworte. Ich meine, in Potsdam ist vielleicht doch nochmal eine andere Situation als in, ich will jetzt nicht das alte Berlin-Neukölln wieder bemühen, aber gut.
Ja, wir haben nicht sehr viel Erfahrung damit gehabt, aber 2015, das war einer der glorreichsten Momente in der Schule, hat das gesamte Lehrerkollegium, als die erste große Flüchtlingswelle kam, innerhalb von 5 Minuten beschlossen, dass wir sofort 30 Kinder und Jugendliche aufnehmen. Das haben wir auch gemacht und haben sie nicht in sogenannten Willkommensklassen untergebracht, wo sie traumatisiert jeden Tag 6 Stunden Deutsch lernen sollen, sondern haben sie nach ihrem Alter in die Gruppen integriert. So wie wir ja auch viele Kinder und Jugendliche mit Handicaps immer an der Schule hatten. Außerordentlich viele, ja. Und das war ein enormer Prozess, der recht gut gelungen ist. Mhm. Natürlich auch mit Schwierigkeiten. Was heißt das? Alle auf einen an einen Ort zu schieben, das kann nicht funktionieren. Das heißt, alle Schulen müssen sich der Situation stellen. Und ich glaube, dass das noch nicht so richtig ausgewogen ist.
Also dann ist das ja quasi ein größeres Verteilungsmoment, den Sie da irgendwie in Gang setzen wollen. Ulrike Kegler, man merkt es, denkt Schule anders. Ich versuche mir gerade vorzustellen, Sie haben es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, also Veränderungen an Ihrer Schule. Dazu muss man jetzt mal wissen, Ulrike Kegler ist 91 an die Potsdamer Schule gewechselt, war vorher eben Lehrerin in West-Berlin, ist 95 dann Schulleiterin geworden. Und dann denke ich einfach nur mal so Mitte der 90er Jahre als Wessi in einer ostdeutschen Schule, als Leiterin und dann auch noch mit umstürzenden Ideen, kann ich mir vorstellen, das war eine ziemlich schwierige Gemengelage, oder nicht?
Jo, ja, das war sehr schwierig und sehr schön. Das gehört beides zusammen.
Schwierig und schön, weil Sie Konflikten nicht aus dem Weg gehen?
Ja, das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Also nicht nur ich, sondern auch andere sind Konflikten nicht aus dem Weg gegangen, sondern sind sie offensiv angegangen. Ich erzähle immer gerne, dass ja die Verhüllung des Reichstags, die hat 27 Jahre im Vorlauf gedauert. Und auf die Frage, wie man so lange das hat durchhalten können, hat dann Jean-Claude und Christo gesagt, ja, aber es gab doch die Energie des Widerstands. Und das hat mich sehr beeindruckt und so war es dort auch.
Aber also Sie haben vorhin gesagt, es gab Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwie also keine Veränderung wollten. Vielleicht auch nicht. Haben Sie dann die Pistole auf die Brust gesetzt oder wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie versucht abzuholen, mitzunehmen? Das sind ja so
Schritte. Ja, unglaublich. Versucht abzuholen, mitzunehmen, die Türen geöffnet, Fortbildungen ohne Ende angeboten, Tage der offenen Tür, Lehrer-Workshops, Eltern-Workshops, Vorträge, Bücher, Konferenzen, Experten an die Schule geholt, nur die Besten quasi die Schule nach außen dargestellt. Also es gab sehr, sehr viele Aktivitäten, um die Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen.
Das können Sie ja nicht alleine gemacht haben.
Nein.
Also und auch diese Kraft, ich meine, Sie sind eine Person, das hört man sofort, die, also Sie haben es eben auch gesagt, Konflikt nicht aus dem Weg geht und auch dann sich auch oder ihre Idee verteidigt. Aber sowas kann man ja nicht alleine durchsetzen. Da müssen auch andere mit angesteckt gewesen sein.
Und das war eben so, wie es immer ist, wenn was Neues in die Welt kommt. Erst ist es eine kleine Zelle und dann kommt der dazu und der und der. Und so war es hier auch. Erst war ich ganz alleine. Dann kamen die Kollegen, die Kollegen, die Kollegen. Und aus 3 wurden 5, aus 5 wurden 10, aus 10 wurden 20. So ist es über Jahre gelaufen.
Sind Sie so ein Charakter, der oder die so, also Konflikt Fähigkeit, haben Sie das gelernt oder also schon zu Hause oder sind Sie eher so ein, wie sind Sie da?
Ich würde sagen, ich hatte viele Konflikte zu bewältigen in meinem eigenen Leben. Ob ich so ein Charakter bin, recht kämpferisch vielleicht, also drauf zugehend, mit dem Kopf ins Wasser springen. So, das würde ich sagen. Das ist vielleicht eine Fähigkeit, die hat aber auch natürlich andere Seiten, dass auch Menschen, die eher anders gepolt sind, dass die davon verschreckt werden. Mhm. Und das war eben auch der Fall.
Ja.
Also es war nicht nur ein positives an die Sache herangehen, sondern es war mit vielen, vielen Umwegen, Fehlern und auch großen Niederlagen verbunden.
Da möchte ich aber doch noch mal ein bisschen die Ulrike Kegler so von davor eigentlich kennenlernen, also mit Niederlagen umgehen können. Wo, Sie haben gesagt, Sie mussten viele Konflikte durchstehen, also schon als Kind? Oder
ja.
Sind Sie,
ja? Ja, als Kind schon. Große Wechsel, Ortswechsel durch familiäre Veränderungen und viel Selbstständigkeit von ganz klein auf.
Sie sind mal bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen.
Ja, ganz genau. Mhm. Und auch mit großer Verantwortung für einen jüngeren Bruder und in einer neuen Umgebung, also von einem kleinen Dorf in Westdeutschland nach Berlin, Kreuzberg. Mhm. Also es waren sehr, sehr wechselvolle Umstände.
Mhm. Okay, und dann so sich so ein bisschen, also herausgefordert sein, also an Herausforderungen gewachsen.
Ja.
Das finde ich interessant, den Gedanken. Gilt das für eine Schule auch oder sollte man in der Schule Konflikte eigentlich auf die Harmonie setzen?
Ja, das ist das größte Problem. Also Harmoniesuppe nenne ich das. Also wenn man in ein Kollegium kommt und alle sagen, wir verstehen uns hier alle ganz toll, dann ist schon klar, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Denn wo Menschen, so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, sie müssen sich klar machen, Schule ist eines der komplexesten gesellschaftlichen Systeme. Dagegen ist ja ein Krankenhaus absolut super organisiert und da läuft alles nach Plan, wenn es gut, also in der Regel. Aber in der Schule, da können sie sich super vorbereiten und dann kommen sie morgens in die Schule und dann passiert die erste Sache und dann ist der Plan hin. Und das ist das, was das Herausfordernde im Lehrerberuf ist. Ja, und damit muss man lernen, umzugehen. Also dieses auf Harmonie hinzuzielen, ist schon völlig falsch. Mhm. Sondern wenn 25 Menschen in einem Raum sitzen, Kinder und eine erwachsene Person, dass es dann irgendwann Konflikte gibt, das ist also mehr als klar. Ja. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, gemeinsam.
Wie sind Sie denn eigentlich darauf vorbereitet? Weil so wie sehr, wie Sie für Ideen kämpfen, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass Sie von einer Idee ablassen.
Ja, also wie gesagt, man lernt in solchen Konflikten durch Erfolge und Niederlagen und auch dadurch, dass man sehr viel selbst reflektiert und dass man Feedback bekommt. Das ist etwas, was unter den Erwachsenen eben auch fehlt. Also die Lehrer sind diejenigen, die den ganzen Tag Kinder beurteilen oder Jugendliche und selber sich oft über Jahrzehnte keine einzigen Feedback-Kultur mehr aussetzen müssen.
Und das
geht natürlich nicht.
Muss anders. Also das ist an Ihrer Schule anders eingeführt.
Ja, völlig anders. Mhm. Das ist völlig anders gewesen.
Und da gehörten Sie mit dazu auch. Sie wurden gefeedbackt.
Ich habe eigentlich die ganze Zeit Feedbacks. Erstens vom Kollegium, auch sehr, sehr harte. Mhm. Und zweitens auch habe ich immer privat auch Coachings gehabt und verschiedene Gruppen und Fortbildungen und so weiter.
Aber Sie müssen auch viel Unterstützung gehabt haben, was jetzt so von politischer Seite, also
sehr.
Freiheit gelassen, Geld bekommen, Stellen bekommen.
Naja, also sagen wir mal so. Ich wurde immer gefragt, wo haben Sie das ganze Geld her für das Projekt und das Projekt? Und irgendwann hatte ich so die Nase voll, dass ich gesagt habe, als ich hier anfing, stand in der Ecke ein Schrank und der war voller Geld. Und wenn ich Geld brauche, musste ich da nur rangehen, dann habe ich mir das rausgenommen und dann war das da. Es war natürlich massiv viel Arbeit und sie kriegen erst dann Geld, wenn sie was Besonderes machen. Also als wir die Jugendschule am Schlenitzsee machten, die war radikal anders. Da haben wir von der Robert-Bosch-Stiftung, von der Stiftung Brandenburger Tor, also da kamen Leute an, die einfach sagten, wollt ihr Geld haben, weil es wirklich was anderes war. Aber wenn Sie 0815 machen, ja, Sie machen das, was Sie selber schon erlebt haben in der Schule, dann kommt doch keiner und sagt, möchtet ihr Unterstützung haben? Also es war viel Arbeit.
Viel Arbeit. Inzwischen in Potsdam gibt es übrigens als einzige Stadt in Deutschland, sagen Sie jedenfalls, ist das, ich habe es nicht nachgeprüft, gebe ich zu, 2 staatliche Montessori-Schulen.
Ja.
Also.
Das ist dann daraus entstanden.
Sind Sie auch stolz drauf, ne?
Ja, sehr. Das war sozusagen so der Ausklang meines beruflichen Lebens, weil die Eltern wollten ja dann auch, dass es bis zum Abitur geht. Und es gab einen Schulneubau in einem Wohnviertel in Potsdam, was nicht gerade für Montessori-Eltern typisch wäre. Und da wurde im Bildungsrat wurde gesagt, ja, was machen wir denn da? Ja, dann können wir doch da eine Montessori-Schule machen. Und dann sagten die, da gehen doch die Montessori-Eltern nicht hin. Und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, genau da müssen die hingehen.
Und die Eltern aus dem Viertel?
Ja, die sind auch hoffentlich auch da, denke ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne die Schule ja gar nicht.
Als Ulrike Kegler Schulleiterin in Potsdam geworden ist, hat sie 3 Söhne im Alter von 7, 10 und 13. Frau Kegler, haben Sie die gleich bei sich auf die Schule genommen?
Die zwei Ältesten waren schon zu alt und den Jüngsten allerdings, aber das würde ich jetzt nicht nochmal machen.
Nein, war keine gute Idee?
Nein, das war zu schwierig. Die Schule zu leiten, und die Mutter zu sehen, wie sie ständig auch in diese Konflikte verwickelt ist, das war wirklich auch ein Stück weit eine Zumutung.
Ja, für alle Beteiligten. Aber wahrscheinlich war ihre herausfordernde Job sowieso eine ganz schöne Herausforderung für die Familie auch, ne?
Ja, allerdings. Ja. Das war stand sehr im Fokus, auch zu sehr, wie ich heute feststellen muss. Und ich würde es nicht nochmal machen, ein eigenes Kind in so einer Umbruchphase sich das ansehen lassen die ganze Zeit.
Aber Sie würden sicherlich nochmal so eine Aufgabe übernehmen.
Oh, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, ich weiß es nicht. Zum Glück weiß man das ja nicht, ja, wenn man sich für eine Sache entscheidet. Im Nachhinein ist es natürlich schon also eine große Freude auch zu sehen, was da entstehen konnte und wie es geworden ist.
So, und Sie waren die Schulleiterin. Also wir haben jetzt nämlich über die Eltern, muss man auch ansprechen unbedingt. Wir haben die Schüler, wir haben die Lehrerinnen, so die Schulleitung. The stuff is my class. Was ist damit gemeint? Das war so Ihr Spruch.
Das ist mein Spruch gewesen. Ich habe mich extrem um meine Lehrerinnen und Lehrer gekümmert. Nicht immer so, wie sie das gerne gehabt hätten. Also Personalgespräche habe ich von Anfang an gemacht und mit den Lehrern überlegt, wie es weitergehen kann, was Herausforderungen sind. Und dann war ja ein einziger Schritt, um die Lehrer zu encouragieren, war, dass im Schulgesetz stand, der Schulleiter, die Schulleiterin bestimmen den Einsatz, also den Einsatz, was der Lehrer, die Lehrerin macht. Und ich habe bestimmt, dass nach 3 Jahren die Lehrer immer die Altersstufe wechseln.
Ach so.
Das heißt, dass diese Bindung, die fälschlicherweise als was Positives gesehen wird in unserem Verständnis, Bindung an einen Lehrer, dass die aufgehoben wird und dass Flexibilität und Akzeptanz für alle Persönlichkeiten
entsteht. Also Beziehung ist nicht gleich Bindung.
Beziehung ist sehr wohl Bindung, aber nicht in der Schule, im Kontext Schule.
Okay.
Beziehung ist natürlich Bindung, vor allen Dingen im Elternhaus. Aber in der Schule, wir sind ja nicht die Eltern der Kinder, wir sind die Lehrerinnen und Lehrer der Kinder oder die Pädagogen. Das ist eine völlig andere Beziehung.
Und wir sind ja jetzt gerade bei der Schulleiterin, Ulrike Kegler. Wo lernt man eigentlich Schulleitung?
Ja, das lernt man eben in Deutschland bisher nur mehr oder weniger am Rande. Natürlich gibt es mittlerweile in allen Bundesländern diese Fortbildungskurse. Aber in anderen Ländern muss man das 2-3 Jahre studieren, bevor man sich dafür überhaupt bewerben kann. Also es ist ja ein unglaublich anspruchsvoller Beruf, weil er in verschiedensten Ebenen Kompetenzen abruft. Und das kann man nicht einfach so nebenbei lernen. Und deswegen haben wir eben bei Schulleiterinnen und Schulleitern genau das Gleiche wie bei Lehrerinnen und Lehrern. Es ist ein Glücksspiel. Es gibt hervorragende, die gibt es auch, sehr viele. Und es gibt eben auch welche, die sich hinter ihren Schreibtisch verkriechen und 3 Computer aufstellen und sagen, sie haben keine Zeit.
Wir haben noch eine ganz wesentliche Gruppe in der Schule, die nämlich die Eltern.
Ja.
Sie haben mal irgendwann gesagt, also die Montessori-Schule ist für jedes Kind das Richtige, aber nicht für alle Eltern.
Das stimmt, weil sie haben ja viele Eltern, die wollen alles. Die wollen also ein bisschen Montessori und danach aber fit sein fürs Gymnasium. Und das müssen wir dann auch alles herrichten. Und natürlich Ausprägungen, die ihr Kind jeweils mitbringt, die sollen an vielen Stellen, sollen die durch die Montessori-Pädagogik dann eliminiert werden. Und das geht natürlich nicht. Also man muss die Eltern genauso mit ins Boot nehmen wie die Lehrerinnen und Lehrer oder die Pädagogen.
Haben Sie auch mal zu Eltern gesagt, ich glaube, Sie sind hier nicht richtig?
Ja, das habe ich bei jeder Einführungsveranstaltung gesagt. Wenn Sie sich jetzt schon mit dem Gedanken tragen, dass Sie Ihr Kind nach 6 Jahren dann aber wirklich aufs Gymnasium sticken, dann sollten Sie eigentlich jetzt schon wieder aufstehen und gehen, weil das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Interessant wird es hier, richtig interessant wird es hier in der Jugendschule und in der darauffolgenden 9., 10. Jahrgangsstufe.
Und das muss man als Eltern ja erstmal aushalten, ne?
Das muss man erstmal aushalten.
Wenn die dann nämlich nicht irgendwie
aber ich kann Ihnen sagen, auch da war es wie mit dem Geld, das dann floss. Auch da war es so, Eltern, die sich dafür entschieden hatten, Mit denen hatte man eigentlich kaum noch Probleme.
Sprechen wir jetzt eigentlich nur in der Vergangenheit, weil ich, also ich höre sie jetzt zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass doch viele am Radio sitzen und sagen, Mensch, wovon redet die denn? Die Schulklassen sehen so anders aus. Wir haben so viele Kinder mit, also ja, ich möchte ja nicht immer über Defizite reden, aber die mit anderen Sprachen zu Hause aufwachsen, die, wo Schule irgendwie keine Rolle vielleicht, keine große Rolle im Elternhaus spielen kann, weil Eltern mit vielen anderen Problemen belastet sind. Können Sie sich auch solche Kinder und solche gemischten Klassen, diese Klassen, wo vielleicht zwei Kinder tatsächlich auch schon zu Hause gemalt haben und ein bisschen gebastelt haben und andere von den Eltern in Schulen gebracht werden und dort erstmal alles lernen sollen?
Also erstmal müssen wir uns klar machen, auch die Schule kann nicht alles retten. Das ist ein großer falscher Anspruch.
Auch ihre reformierte Schule.
Auch nicht. Keine reformierte Schule. Ja, es gibt Kinder, die haben so viele Probleme, dass die Schule sie nicht ausarbeiten kann. Aber wenn die Schule kindgerecht ist und jugendgerecht, dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass viele Probleme sich lösen. Und das wird ja oft gar nicht erst versucht. Also es gibt ja strukturelle Gegebenheiten, die das ja von vornherein ausschließen. Zum Beispiel, indem die Kinder viel zu früh voneinander getrennt werden. Nach gut, mittel, schlecht. Ja, und wenn man das gar nicht erst probiert, ja, und andere Formen auch der Zusammenarbeit etabliert unter den Schülerinnen und Schülern, dann kann man nicht sagen, es funktioniert nicht.
Ich glaube, das Stichwort Digitalisierung haben wir vorhin mal kurz erwähnt, aber nicht weiter. Wir können es jetzt auch nicht richtig ordentlich abtasten, aber vielleicht nehmen wir zumindest mal das Handy war in Ihrer Schule, glaube ich. Verboten, ne?
Verboten würde ich nicht sagen. Es wurde nach einem einjährigen Diskussionsprozess in allen Gremien, mit allen Personen, mit Expertenberatung, wurde beschlossen, dass die Handys morgens ausgestellt werden und nicht mehr benutzt werden. Und das war ganz am Ende meiner beruflichen Zeit dort. Ich weiß nicht, was draus geworden ist, aber das Jahr, in dem ich noch da war, war es hervorragend. Weil wenn die Handys an sind, dann können wir gleich nach Hause gehen, weil das bringt nichts. Ja, denn dann sind die permanent unterm Tisch mit einem Nebenjob beschäftigt. Und in Frankreich, glaube ich, ist die Diskussion jetzt, dass Handys an Schulen verboten werden. Verbote sind immer schwierig. Besser ist es, wenn man über Dinge redet.
Und aber
wenn
Digitalisierung hat an ihrer Schule trotzdem auch eine Rolle gespielt. Man ist also jetzt
aber
viele denken jetzt vielleicht da geht man nur auf den Acker und
nein, so wird man braucht natürlich diese Technik, aber es wird ein Hype darum gemacht und es ist nicht nötig, weil es gehört sowieso dazu.
Sie haben 2007 eben hat ihre Schule das ganze Team den Deutschen Schulpreis bekommen und Sie waren dann seitdem vermehrt mit Büchern und Vorträgen in der Öffentlichkeit also fast 20 Jahren. Wagen Sie ein Resümee?
Ja, es war eine wunderbare Zeit. Wir haben, glaube ich, viel etabliert. Und soweit ich weiß, sind die großen Eckpunkte immer noch, werden die immer noch praktiziert. Aber insgesamt muss ich Ihnen sagen, bin ich im Moment etwas niedergeschlagen, was die Bildung in Deutschland betrifft. Ich finde, es tut sich unwahrscheinlich wenig, obwohl wir eigentlich alles wissen, wird an alten Systemen festgehalten und was immer man hört, ist doch das, was man schon 20 Jahre gehört hat oder noch länger. Und dann frage ich mich langsam, wie soll das weitergehen? Wo es doch wirklich deutlich wird, dass die Welt sich radikal verändert hat und die Schule sich eben nicht verändert. Und das kann nicht funktionieren auf Dauer.
Also Sie haben jetzt gerade eine ganz andere Stimme, also man merkt wirklich Ihre Niedergeschlagenheit und jetzt sitzen Sie ja auch nicht mehr so richtig an Punkten, wo Sie so richtig mitbestimmen können. Das ist eine schwierige Situation auch so, ne?
Ja.
Oder können Sie jetzt abschalten?
Nein, ich kann nicht abschalten, das will ich auch nie, aber ich bin nicht mehr verantwortlich in einer Führungsrolle. Ich bin darüber wirklich niedergeschlagen und versuche an den Stellen, wo ich was machen kann, etwas anders zu machen. Zum Beispiel, ich bin in einem Kuratorium in der Neumayer Stiftung und wir haben ein ganz großes Projekt aufgelegt. Projekt Kultur heißt es. Da können Schulen sich bewerben, wenn sie 2 Wochen anstelle von klassischem Unterricht ein Kulturprojekt Projekt mit Experten durchführen, dann können Sie 10.000 Euro bekommen. Und wir haben jetzt 30 Schulen in diesem Jahr. Und das sind Sachen, die machen mir dann wieder sehr viel Freude. Und da merke ich, na, es kann vielleicht doch an der und der Stelle sich was ändern.
Und wir merken, die Stimme wird doch gleich wieder laut. Frau Kegler, da müssen wir jetzt also nicht mit Niedergeschlagenheit enden. Das wäre auch schade gewesen. Dankeschön. Ja. Für Ihren Besuch hier, Ulrike Kegler, zu Gast. Ihre Bücher übrigens, wenn man mal reingucken möchte, sind bei Belz erschienen.